Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der Go Security.
Mein Name ist Sandro Müller und mit mir am Mikrofon Andreas Wiesler.
Mit ihrer Firma Go Security sind sie die Firewall für zig Unternehmen.
Wir haben ja schon eine Lösung. Wieso soll ich jetzt noch was dazu machen? Sensibilisierung zum Beispiel.
Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Seit über 20 Jahren schon.
Komm, wir versuchen noch ein wenig aufzuzeigen, wie geht's dann besser?
Bist du bereit für ein neues Update?
Herzlich willkommen bei Angriffslustig. Im Studio heute Andreas Wiesler und mein Name ist Sandro Müller. Es geht heute um eine sehr bekannte Persönlichkeit, nämlich Bruce Willis. Freust du dich, Andreas?
Bist du ganz sicher? Heute Actionfilme? Oder meintest du allenfalls Bruce Schneier?
Genau, den meinte ich. Ist aber zumindest in der Security-Szene ähnlich bekannt wie der andere Bruce.
Auf jeden Fall.
Auch für seine pointierten Aussagen. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und wenn es was zu sagen gibt, aus seiner Sicht, dann sagt er es auch.
Ziemlich offen, ja.
Ziemlich offen. Und ich kann mich erinnern, selbst in meinem Studium hat man schon von Bruce Schneier, eben nicht von Bruce Willis, gesprochen. Weil er doch ein sehr bekannter Kryptologe ist.
Ja, ich empfehle sein Buch immer noch, das schön dicke rote Buch, wo er verschiedene Verfahren vorstellt, von symmetrischen, asymmetrischen Verschlüsselungen, Vor- und Nachteile. Sehr spannendes Buch.
Jetzt kam ein Bericht, respektive ein Interview vor einiger Zeit raus, das er gegeben hat. Und ich selbst habe es bei Heise gelesen. Ich bin gar nicht sicher, ob es von Heise selbst gemacht wurde, das Interview, aber ich habe es dort gelesen. Und worum geht es darin?
Ja, es geht darum, KI, ob die uns hilft, Schwachstellen in Source Code, in Software zu finden.
Und auch noch weiter zum Beispiel, wie sinnvoll ist eine automatisierte Reparatur von Software? Ganz, ganz ein spannendes Thema. Und dann geht es noch ein wenig, sagen wir mal, um Politik. So KI-Monopole als große Gefahr.
Ja, das merkt man ja im Moment. Wer hat im Moment die großen KI-Maschinen? Das sind die Amerikaner.
Hauptsächlich die Amerikaner.
Ja, Chinesen rennen hinten nach. Europa, wo sind die?
Und wir haben ja auch große Diskussionen über gar nicht nur KI, sondern auch einfach über irgendwelche Microsoft-Modelle und so weiter. Wollen wir das überhaupt noch? Ja oder nein? Aber ja. Die vorgängige Frage ist, können wir überhaupt anders? Und im Moment ist es doch nicht ganz einfach anders. Aber das ist nicht das Thema, sondern es geht so ein, das ganze Interview beginnt mit dem Wettrüsten von Angreifern und Verteidigung.
Das ist ja zwangsläufig so. Jetzt kann man sagen, wer war zuerst? Gehen wir mal davon aus, es waren die Hacker. Die haben natürlich die KI genutzt, um die Schwachstellen zu finden. Dann haben die Softwareanbieter gemerkt, die sind immer schneller, wir müssen auch was machen. Und dann haben sie auch KI genommen, um ihre Schwachstellen zu finden, bevor es die Hacker tun.
Ich erlaube mir, dir mal zu widersprechen, Andreas, ja, ich mache das nicht oft. Ich bringe mal noch eine andere Theorie ins Rennen, wo ich sage, soweit ich das weiß, wurde KI schon vor, roundabout 10 Jahren verwendet, vielleicht sogar noch länger, auf der Verteidigungsseite. Halt nicht in der Form, wie man heute unbedingt über KI spricht, auch nicht über KI, die irgendwelche Dinge entwickelt, sondern einfach selbstlernende Algorithmen. Das wurde eigentlich vor langer Zeit schon verwendet, um eben Anomalien zu finden, oder?
Ist ein klassisches Verfahren, aber eben die Hacker machen ja genau das Gleiche, die suchen auch Anomalien, einfach für einen anderen Zweck.
Ja, ich würde aber sagen, das ist...
Ein Problem, ich würde... Ist heute schwierig zu sagen, wer war wirklich zuerst? In etwa beide gleich.
Ich sage, zuerst waren die Verteidiger. Ich glaube an die Guten. Auf jeden Fall, Bruce Schneier hat in dem Interview wörtlich gesagt, wurde wörtlich zitiert, so muss ich es genau sagen, die KI vervielfacht die Chancen, Schwachstellen zu entdecken. Kriminelle und auch Regierungen nutzen das, um sich offensive Cyberwaffen zuzulegen. Ein starkes Wort. Und das mit wachsender Geschwindigkeit und Effektivität. Er spricht nicht an, wer war zuerst, aber er sagt eigentlich, heute ist das, er benutzt schon fast kriegsrhetorische Worte.
Ja, aber das sieht man ja auch. Aktuell haben wir im Iran den Krieg und gemäß einigen Aussagen hat Amerika die KI genutzt, um die Stellungen zu finden. In welcher Reihenfolge sollen sie die Bomben runterlassen? Also sieht man auch wieder, die KI war mit dabei.
Kann ich mir schon vorstellen, ja. Trotzdem, ich bin so der Ansicht, ich möchte noch kurz auf das Thema zurückkommen, dass eigentlich KI in der, sagen wir, Cybercrime-Welt lange eher so ein bisschen ein rotes Tuch war. Was meine ich damit, bevor ich jetzt sage, ah, das stimmt nicht und so, vielleicht stimmt es auch nicht, aber meine Theorie ist, dass es, als die KI so richtig aufkam mit OpenAI und so weiter, das war ja, wenn ich noch richtig weiß, 2022, hat man ziemlich schnell gesagt, ja, jetzt wird alles schwieriger, die Cyberkriminellen werden dies und das und haben sie nicht. Haben sie zuerst mal nicht. Das kommt erst so seit ungefähr einem halben Jahr, stelle ich das zumindest fest. Warum? Vielleicht, weil es einfach nicht nötig war.
Ja, du kennst ja meinen Spruch, solange es so viele Leute gibt, die ihre Systeme freiwillig in Anführungszeichen zur Verfügung stellen, wieso soll ich mir einen großen Aufwand machen?
Ja, genau. Ja, ja genau. Aber eben auch Bruce geht darauf ein, dass eben in der Verteidigung KI immer eine größere Rolle spielt. Und den Aspekt, den er da genannt hat, auch in dem Zitat, das Finden von Schwachstellen, das finde ich schon interessant.
Ja, weil natürlich die KI sehr viel schneller ist. Sie kann auf entsprechende Punkte schauen. Sie kann auch lernen aus bekannten Schwachstellen und kann den eigenen Code auch wieder auf das untersuchen. Das ist natürlich ein riesen zeitlicher Vorteil.
Und für mich auch ein Aspekt, bei dem KI echt Vorteile hat und das ausspielen kann, weil auch Fehler nicht ganz so schlimm sind. Weil dann habe ich halt etwas nicht entdeckt oder etwas... Ja, aber einfach mal rein, das Entdecken für mich KI prädestiniert eigentlich. Weil ich sage auch immer, wenn mich jemand fragt, der vielleicht nicht so viel Ahnung hat von IT und sagt, wie kann das sein, die Leute schreiben diesen Code, die Programmierer, wie können die so schlecht sein, das ist doch und so weiter. Und dann versuche ich das immer bildlich so zu erklären, sage, stell dir mal vor, nehmen wir einfach mal Windows. Das ist ein Buch mit ungefähr 1 Milliarde Seiten. Ich weiß nicht, ob das jetzt übersetzt wortwörtlich stimmt, aber einfach mal stell dir das vor. Ein Buch mit 1 Milliarde Seiten. Und du musst irgendwie 10 Seiten in dem Buch schreiben. Das Problem ist, diese 10 Seiten verweisen mindestens auf 1 Million andere Seiten in dem Buch. Und diese Seiten verweisen wieder irgendwie auf die ganzen anderen Milliarde von Seiten. Und das ist so unheimlich komplex, kein Mensch kann da die Übersicht bewahren. Das ist nicht möglich. Und genau hier sehe ich die große Chance von KI. Oder wie siehst du das?
Ja, du ziehst jetzt hier vor allem auf alte Schwachstellen, die aus der Vergangenheit plötzlich wieder hervorkommen.
Nicht mal zwingend, sondern auch vielleicht etwas im Code, das im Moment gar keine Schwachstelle für sich ist. Aber ja. Mit etwas Neuem, das kommt, funktioniert das so nicht mehr.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist ja diese Komplexität. Und man darf nicht vergessen, Microsoft hat nie neu begonnen. Also Windows 11 ist nicht neu entwickelt worden, sondern es basiert immer auf dem alten Code. Und dort schleppst du natürlich alles Alte mit. Ja. Ich habe mir die Frage auch schon öfters gestellt, weil heute die Compiler erkennen viele Dinge. Buffer Overflows dürfte ja eigentlich etwas sein, das nicht mehr da sein darf, weil die Compiler das erkennen. Und trotzdem, immer wieder werden solche gefunden. Und das ist genau mit dieser Komplexität.
Ja. Bruce hat auch oder wurde auch zitiert, kurzfristig ist der Angreifer im Vorteil. Autsch. Ja. Das Zitat ist aber noch nicht zu Ende. Langfristig gewinnt die Defensive.
Ja, wir sind wieder beim Katz-und-Maus-Spiel natürlich. Wenn die Schwachstellen gefunden werden, werden sie geschlossen. Und du lernst natürlich aus jeder Schwachstelle wieder, die du gefunden hast und baust das gleich direkt ein, dass es gar nicht mehr erst in den Code reinkommt.
Es gibt ja auch die Argumentation und da muss ich schon etwas vorsichtig sein, ich komme nicht aus der Entwicklungswelt, möchte ich vorne wegschicken. Allerdings im Moment wird ja viel auch mit KI eigentlich Software entwickelt, geschrieben. Ja. Und ein Kritikpunkt ist auch, das wird schwierig zu warten, solche Software. Weil keiner mehr weiß, es ist nicht sauber dokumentiert, keiner mehr genau weiß, wie wurde das entwickelt. Und auf der anderen Seite stellt sich schon die Frage, braucht es das überhaupt noch, dass ich als Mensch das Ding kenne, dass ich weiß, was es macht, oder reicht's, wenn eine KI das analysieren kann und auch die KI kann es weiterentwickeln?
Ich denke, das ist teilweise heute schon so, dass du sehr viele Code-Bibliotheken einfach reinkopierst und auch nicht mehr jedes Detail kennst. Heute machst du nicht einen Button mehr selber, wie sich der bewegt, wenn du mit der Maus drüber fährst, sondern es sind fertige Routinen. Und von dem her wird das absolut so sein, dass du nicht mehr alles kennst.
Dennoch kennst du ja die Kernfunktionen, also solltest du.
Weil absolut. Du die dann selbst gemacht hast. Das wird sicherlich auch so bleiben,
okay,
dass immer noch jemand die Elemente kennen muss, weil du hast ja die Logik hinten dran, was passieren soll. Und du sagst ja nur der KI, was sie dann tun soll. Im Detail wirst du es nicht mehr alles können. Das ist viel zu viel Codezeilen. Aber
eigentlich ist das ja heute schon so.
Ja, richtig.
Also das, und ich tue mich immer schwer, weil auf der einen Seite sage ich auch, du musst doch wissen, was du tust, damit du das auch irgendwie wieder kontrollieren und verbessern kannst. Weil Software ist ja nur der Anfang. Und jetzt gibt's ja Software, bei der ich, und die meisten von uns haben, glaube ich, auch mal in erster Linie das Verständnis, wenn wir an Software denken, denken wir an ein Betriebssystem und wir denken an ein paar einfache Applikationen. Ja. Aber Software ist viel mehr. Und wenn dann eben die Steuerung irgendeiner Anlage verrückt spielt, dann kann das richtig, richtig teuer werden. Es kann ein Unternehmen in den Ruin treiben, im schlimmsten Fall. Oder nehmen wir ein ganz aktuelles Thema, Software für die Steuerung von Fahrzeugen. Autonomes Fahren. Ja, wenn dann nicht mal mehr die Software selber entwickelt wurde. Wir diskutieren ja heute schon, es passiert ein Unfall. Ja. Wer ist schuld? Der Hersteller oder der Fahrer, der gar nicht gefahren ist, weil die Software gefahren ist? Ja, wenn, heute ist, glaube ich, bin jetzt nicht ganz sicher, korrigiert mich, wenn das nicht stimmt, aber mein Wissensstand ist, ab einem bestimmten Level von autonomen Fahren, ich weiß nicht, welcher das ist, aber eigentlich dann, wenn wirklich der Fahrer komplett die Hände vom Steuer nehmen darf und für bestimmte Zeit was anderes tun, dann ist die Software schuld. Also dann ist der Hersteller in der Verantwortung, wenn ein Unfall passiert, bei dem auch das Fahrzeug natürlich schuld ist. Und wisst das, wenn der Hersteller sagt, ja, aber die Software habe ich ja gar nicht entwickelt, ich kann gar nicht schuld sein. Das war OpenAI. Stimmt dann nicht ganz. Aber
spannende Gerichtsentscheide dann.
Ja. Eine spannende Frage. Also das ist dann fast schon philosophisch ist das nicht, das ist eine juristische Frage. Aber so die Diskussion ist fast schon philosophisch.
Ja, das wird dann spannend, wenn eine KI im Gefängnis ist. Ja, gehen wir doch noch auf einen weiteren Punkt ein. Du hast ja ein spezielles Wort noch markiert. Marketing-Bullshit. Ja. Er ist ja immer ziemlich offen mit seiner Wortwahl.
Sehr direkt, sehr direkt. Ihm kein Blatt vor dem Mund. Und er erwähnt das Wort Marketing-Bullshit mehrfach. Ja. Einerseits in Zusammenhang mit KI-Entwicklung und so weiter, aber auch mit Blockchain hat das noch. Also da, aber Blockchain geht es da nicht.
Richtig.
Und er meint eigentlich selbst, vieles in Bezug auf KI sei einfach noch in den Kinderschuhen. Und heute, der Artikel ist im Februar 2026 erschienen.
Ja, das merkst du ja selber, wenn ihr ChatGPT nutzt. Bei jeder Version, dass sie immer ein bisschen besser wird, teilweise aber auch wieder ein bisschen schlechter wird. Einfach weil die Algorithmen hinter dran ein bisschen anders arbeiten. Daher, ja, absolut richtig. Und was ist dann immer das Ziel? Für was wird eine KI gemacht? Geht es einfach darum, ein paar Texte zu schreiben? Geht es um Softwareentwicklung? Oder soll sie einfach alles können? Und dementsprechend, ja, hast du die andere Herausforderungen.
Er wird auch zitiert in dem Artikel, KI ist im Grunde nur ein Programm, ein Stück Software, das auf einer Hardware läuft. Sehr einfach ausgesprochen, aber okay, es geht weiter. Natürlich ist es anfällig für die Schwächen traditioneller Software. Das stimmt. Simon Wilson spricht von der Lethal Trifecta. KI baut auf nicht vertrauenswürdigen Daten auf, hat Zugang zu privaten Daten und drittens agiert autonom. Wenn wir eine solche KI nutzen, sind wir angreifbar. Punkt. Aus.
Ja.
Er ist wieder sehr direkt.
Bin ich ganz bei dir. Eben gerade, weil wir auch nicht mehr wissen, wie sich die KI selber weiterentwickelt. Was war ursprünglich die Basis? Und wenn sie von schlechtem Softwarecode lernt, dann hat sie das auch drin. Irgendjemand muss ja dann noch sagen, das ist schlecht. Und wenn das nicht passiert, dann baust du auf dem auf.
Und es passiert halt schon vieles drauf, dass man wirklich nicht genau weiß, was passiert. Wo ist am Schluss was, in welcher Form, wie wird das verwendet? Das ist einerseits das, ich nenne es mal Gottvertrauen, das man in diese Maschine haben muss, damit KI überhaupt funktioniert, zumindest teilweise, oder so wie wir das, was wir unter generativer KI zumindest verstehen. Ja. Aber wollen wir dieses Vertrauen geben? Aber vielleicht sprengt das ein wenig den Rahmen auch.
Ich habe da noch was Aktuelles. Eine Programmiererin hat ja ein Skript gemacht und dieses Skript hat sich dann verselbstständigt und hat ihre komplette Festplatte gelöscht. Alles weg. Sie wollte es noch abbrechen. Die KI hat das durchgezogen und da hat sie der KI gesagt, ja, das war jetzt nicht gut, alles ist weg. Und da hat die KI gesagt, ja, du hast recht.
Ja. Geil.
Von dem her, ja, wenn sie autonom wirken und du gibst denen alle Login-Daten.
Die KI hat die ganze Menschheit zerstört. Als man sie fragt, war das jetzt besonders schlau, sagt sie nein. Ungefähr auf dem Level.
Ja.
Bruce Schneier wurde dann noch gefragt, wie schützen wir uns dagegen? Konkret eben dieses, ich weiß nicht genau, was es tut und dass das ein Problem ist. Er sagte erstens,
keine Chance.
Zweitens, 7 Einzelschritte der Prom-Ware-Kill-Chain. Aber auf die gehen wir jetzt nicht im Detail ein.
Das wir verlinken
es. Ja, wir verlinken euch das Interview sowieso. Ist spannend, das zu lesen, was er damit meint. Aber es ist für mich auch eh spannend, das Interview. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Andreas, aber ich fand so, es ist wirklich eine Mischung. Ich habe den Eindruck, Bruce ist so fasziniert von dem Thema und gleichzeitig weiß er und kann auch einschätzen als Experte, was das bedeutet. Und er ist so irgendwo zwischen Faszination und Schockzustand.
Ja, es geht, ich glaube, allen so. Wenn man sieht, wie schnell eine KI sich weiterentwickelt, was sie plötzlich kann. Vielleicht hast du das Video gesehen, als Merz in China war und die Roboter eine Samurai-Show gemacht haben.
Mhm.
Unglaublich. Mhm. Mhm. Das wäre vor einem Jahr nicht gegangen.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, klar.
Ja, Konklusion. Schützen ist nicht unmöglich, aber sehr anspruchsvoll. Da wären wir wieder bei meiner These, dass die Hacker doch im Vorteil sind.
Das sagt ja auch Bruce, zumindest kurzfristig. Er glaubt aber daran oder hat gesagt, langfristig eben ist die Verteidigung im Vorteil. Und er hat auch mehrmals eigentlich angesprochen, dass eben mit, wenn wir das nutzen, um Schwachstellen zu schließen und gar nicht entstehen zu lassen, dass wir, er sagt es nicht ganz konkret, aber er lässt so durchblicken, dass wir dann eigentlich das Problem mit den Schwachstellen in den Griff bekommen könnten. Und das wäre schon krass.
Da bin ich absolut bei dir. Nicht erst später eine Schwachstelle finden und schließen, das ist ja, das lernst du als Softwareentwickler ziemlich früh. Am teuersten ist die Schwachstelle, wenn du sie erst in der Produktion findest, also lieber vorher. Und da ist KI für mich auch eine gute Möglichkeit.
Komm, wir gehen noch ganz kurz auf das letzte Thema ein. Ich sehe gerade, es wird ein langer Podcast, aber ich fände es auch noch spannend. Und zwar, Bruce sagt auch, die Monopolisierung von KI ist ein Riesenproblem. Er geht dann darauf ein, dass er es nicht gut findet, dass einzelne wenige große Firmen das im Moment unter Kontrolle haben.
Das spürt man ja überall. Stichwort Microsoft. Welche Marktdominanz hat heute Microsoft? Und wie schwierig ist es jetzt mit, dass man selbstständig wird? Das kannst du nicht von heute auf morgen machen. Du bist so in einer Abhängigkeit. Und genau das gleiche Spiel passiert aktuell mit der KI.
Mhm. Ja. Und Bruce plädiert ja ganz klar für kleinere, spezialisierte Modelle, hast du auch schon angesprochen, Andreas, eben die große, die alles macht, oder eben die kleine, die spezialisiert ist und dann in dem Bereich hoffentlich auch weniger Fehler macht, was aber eigentlich logisch ist, finde ich spannend. Und er ist auch ein großer Fan von Apertus, das ist von Schweizer Unis entwickelt, ein Modell. Er sagt aber auch ganz klar wieder, das ist halt den großen Modellen schon noch nicht ganz ebenbürtig.
Spannend finde ich ja, dass es ziemlich knallhart noch sagt, dass Monopole verhindert werden müssen.
Müssen.
Ja, richtig.
Ja, das ist eben das. Die Großen und Nein. Und er sagt dann auch, dass die EU, das aus seiner Sicht, sehr gut macht, weil man eben viel reguliert. Das, was häufig auch kritisiert wird an der EU. Und ich möchte da meiner Meinung gar nicht zutun, aber er sagt, ihr seid die regulatorische Superpower des Planeten. Das ist wieder typisch Bruchschneier.
Ja, richtig. Er sagt ja auch im weiteren Satz, wir brauchen jemanden, der die Tech-Monopole zerschlägt. Und die Vereinigten Staaten werden das nicht machen.
Zumindest mit dem zweiten Teil hat er absolut recht, werden sie nicht.
Ja, wo halt das Geld ist, das sind auch die Verknüpfungen, ja.
Ja, genau. Wir haben heute ein anderes Drop, schreibt ihr auf die Festplatte, nämlich wir beenden das einfach mit einem Zitat von Bruchschneier.
Schreib's dir auf die Festplatte.
KI ermächtigt. Sie ermächtigt Menschen, zu tun, was sie tun wollen. Wenn wir mehr Demokratie wollen, kann KI dabei helfen. Wenn wir weniger wollen, geht das genauso. KI entscheidet nicht über die Richtung. Darüber können wir selber entscheiden.
Und das war's auch schon wieder mit Angriffslustig. Herzlichen Dank, warst du dabei. Vielen Dank für deine Treue über viele Jahre und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der GoSecurity.
Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen?
Welche Passwörter sind sicher?
Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde?
Bleib dran, abonniere jetzt den Podcast. Mehr Antworten gibt es in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch.